dem Herrn dankbar, dass wir gerade an diesem Morgen, der ja einer der größten Erinnerungen an das heilsgeschichtliche Ereignis der Auferstehung Jesu Christi ist, versammelt sein dürfen, um anzubeten und uns zu vergegenwärtigen, was die Auferstehung für dich, für mich bedeutet. Wir sind nicht hier, um allein zu betrachten, was mit Christus, unserem Herrn und Erlöser, geschah. Wir sind hier, um von Gott zu erfahren, was diese heilsgeschichtlichen Ereignisse für uns im Einzelnen bedeuten. Dass Christus geboren, dass er gelebt, dass er gelitten, dass er gestorben, begraben, dass er auferstanden und gen Himmel gefahren ist, wissen alle, die christlichen Glaubens sind. Die Frage ist nur, ob sie die heilsgeschichtliche Bedeutung dieser Ereignisse für sich im Glauben erfasst, angenommen und erlebt haben. Ich möchte alle herzlich willkommen heißen und wünsche euch Gottes Segen in einer Weise, die über alles das, was wir bis jetzt erlebt haben mögen, hinausgeht. Und es wird heute Morgen nicht darauf ankommen, ob ich hier vorne mit Macht spreche, sondern darauf, dass Gottes Wort durch den Heiligen Geist in den Einzelnen lebendig gemacht und zu einer Realität werden kann. Rein äußerlich bin ich auch gar nicht dazu in der Lage, um nun hier mit einer Wucht sprechen zu können, und das ist auch gar nicht nötig. Die Wucht muss im Worte Gottes selber liegen, und es wird an dir und an mir sein, ob Gottes Wort zu einer Gotteskraft in deinem und in meinem Leben werden kann. Ich möchte, dass wir jetzt aufstehen und gemeinsam den Chorus zur Ehre des Herrn singen. Du bist würdig, du bist würdig. Und wir wollen das in Andacht und mit ganzem Herzen singen, denn der Herr ist wirklich würdig.
Du
Vater, wir kommen noch einmal im Gebet zu dir, in dem teuren und heiligen Namen Jesus. Wir beugen uns vor dir, o Gott, denn wir sind unwürdig und haben deine Gnade und dein Erbarmen oft nicht in rechter Weise geschätzt. Wir bitten dich, o Gott, vergib alle Schuld und alle Sünde. Nimm alles von uns, was dich betrübt, o Herr. Und wir möchten gemeinsam zu dir aufschauen, zu dir, dem Gekreuzigten, der sich hat schlagen und martern lassen, der über Gethsemane nach Golgatha zur Schädelstätte hinaufging, das Kreuz trug, sich daran festnageln ließ und dann den Speer in seine Seite dringen ließ. Alles für mich, alles für uns, damit wir Gnade von Gott empfangen und Vergebung. Rede, o Herr, in besonderer Weise in diesem Gottesdienst. Möge dein Wort unsere Herzen erreichen und dein Geist es lebendig machen. Wir bitten dich um die Leitung deines Geistes. Schenke Gnade zum Reden und Gnade zum Hören. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Wir haben bereits eine Anzahl Gottesdienste hinter uns. Am Karfreitag Nachmittag hatten wir einen um 15 Uhr, den nächsten um 19 Uhr, dann gestern um 10 Uhr eine herrliche Gebetsversammlung, die wir alle wohl so schnell nicht vergessen werden, die wir hier waren. Angekündigt wurden Redner, und als wir ins Gebet gegangen sind, waren so viele bewegt und haben in kurzen, aber inbrünstigen Gebeten Gott gedankt, und es hat übergegriffen wie Funken des Feuers. Es ging von einem auf den anderen über, und plötzlich waren wir mitten in einer herrlichen, innigen Gebetsgemeinschaft, die gewiss vom Heiligen Geist inspiriert und geleitet worden ist. Das werden alle bezeugen können, die gestern Vormittag hier waren. Und auch dafür sind wir dem Herrn dankbar. Gläubige Menschen sind diejenigen, die nicht nur Gottes Wort hören, die nicht nur Gott zu sich reden lassen. Es sind Menschen, die ein Bedürfnis in ihrem Herzen tragen, auch mit Gott zu reden. Wir wissen, durch die Predigt des Wortes redet Gott zu uns. Im Gebet reden wir dann mit Gott. Wir geben ihm die Antwort. Und ihr wisst ja, dass ein Gespräch nie einseitig sein darf. Es ist Rede und Antwort. Und so dürfen wir es auch mit unserem Gott haben. Wer dieses Erlebnis noch nicht gemacht hat und noch kein Eigentum des Herrn geworden, der noch nicht die Gewissheit der Vergebung seiner Schuld und Sünde hat, in dessen Leben der Herr noch nicht eingezogen ist, mag nicht wissen, wovon wir sprechen. Es sind nicht Gebete, die wir gelernt haben, die wir ablesen oder aus dem Gedächtnis aufsagen, sondern spontane Dankes- und Lobeserhebungen unseres Gottes, die zu seiner Ehre, zu seinem Throne emporsteigen, aus Dankbarkeit für das, was er an uns getan hat. Wir haben für diese drei Tage das Thema gewählt, die heilsgeschichtliche Bedeutung der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu Christi. Wenn es um Heilsgeschichte geht, dann muss uns Gott die Augen dazu öffnen, damit wir den Sinn und die Bedeutung erfassen. Wir wissen, dass zur Zeit Jesu Christi viele Menschen auf Erden waren, aber sie verstanden ihn nicht. Sie begriffen nicht, was damals vor ihren Augen geschah. Sie haben sich darüber gewundert, aber es ging an ihnen vorüber, ohne dass sie Anteil daran hatten. Es hat sich bis heute noch nicht geändert. An Milliarden von Menschen ziehen auch diese Tage, der Karfreitag und auch Ostern vorüber. Aus der Erinnerung weiß man zwar, was geschah, aber damit ist es dann auch zu Ende. Doch es gibt eine kleine Schar, die Gott auf Erden hat. Es ist eine verschwindend kleine Zahl, die wirklich in der Nachfolge Jesu steht. Eine Schar, der Gott sich offenbaren konnte. Menschen, die aus der Masse herausgenommen wurden, ganz gleich durch welche Umstände auch immer. Und plötzlich sind sie stille geworden und haben Gottes Wort in sich aufgenommen und dann auch den Zugang zu den göttlichen Dingen empfangen. Und ich hoffe, dass wir, die wir heute Vormittag hier sind, offenen Herzens sein werden und die innere Einstellung haben, dass wir Gott zu uns reden lassen und dass wir auch dem Wirken des Heiligen Geistes nicht entgegenstehen. Im Gegenteil, dass wir mit einsteigen und Gott zu uns reden und ihn an uns wirken lassen. Dieser Tag ist ja einer der größten in der Heilsgeschichte überhaupt. Nicht nur die Kreuzigung, die Grablegung, sondern die Auferstehung ist ja von größter Bedeutung. Paulus schreibt im Korintherbrief, wäre Christus nicht auferstanden, dann wäre unsere Predigt vergeblich. Wir brauchten gar nicht zu predigen und wir hätten überhaupt nicht zu predigen, wenn nicht Christus auferstanden wäre. Was ist die Bewandtnis mit dieser Auferstehung? Alle anderen Religionsbegründer und Stifter sind zu Grabe getragen worden mitsamt ihrer Idee und ihren Plänen und sind im Grabe geblieben. Jesus, unser Herr, sprach, ich werde am dritten Tage auferstehen von den Toten und werde euch nach Galiläa vorausgehen. In dieser Auferstehung Jesu Christi, des Sohnes Gottes, ist deine und meine Auferstehung einbegriffen. Denn alles, was mit ihm geschah, ist um unsretwillen geschehen, damit wir Anteil daran haben. Ich werde heute einige Schriftstellen lesen und kurz darauf Bezug nehmen, denn wir haben ja noch einen Taufgottesdienst und wir möchten uns so kurz fassen wie möglich. Es liegt auch nicht an einer langen Predigt, sondern daran, ob Gott sein Wort in uns hineinlegen und durch seinen Geist lebendig machen kann. Hören wir als erstes das Zeugnis des großen Apostels Paulus in 1. Korinther 15 von Vers 3. 1. Korinther 15 von Vers 3. Ich habe euch nämlich an erster Stelle mitgeteilt, was ich empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, gemäß der Schrift, und dass er begraben und dass er am dritten Tage auferweckt worden ist, der Schrift gemäß, und dass er dem Kephas erschienen ist, danach den Zwölfen, darauf ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten jetzt noch leben, einige aber sind schon entschlafen. Darauf ist er dem Jakobus erschienen, danach sämtlichen Aposteln. Zu allerletzt aber ist er gleichsam als einer Fehlgeburt auch mir erschienen, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln und des Apostelamtes nicht würdig, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Doch durch die Gnade Gottes bin ich das, was ich bin, und seine Gnade hat sich nicht erfolglos an mir erwiesen, sondern ich habe weit mehr geschafft als sie alle, doch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Soweit dieses teure und heilige Wort Gottes. Es gibt ungläubige Menschen, die die Auferstehung Jesu Christi in Frage stellen. Sie sagen schlicht und einfach: Wer hat's gesehen? Wer war dabei? Wer kann es uns bezeugen? Hier haben wir eine große Anzahl von Zeugen. Über 500 Zeugen werden uns hier in dieser Schriftstelle vorgeführt. Der Herr Jesus offenbarte sich den Aposteln. Er offenbarte sich über 500 Brüdern auf einmal. Er offenbarte sich den Frauen, die früh morgens zu der Gruft gekommen waren. Jesus Christus hat sich nach seiner Auferstehung denen geoffenbart, die an ihn zum Glauben gekommen waren. Werte Freunde, damit sind wir schon bei dem Kernpunkt unserer Verkündigung. Ehe Jesus Christus starb, sprach er die Worte im Johannesevangelium aus: Nur noch eine kleine Zeit bin ich bei euch, dann werdet ihr mich suchen und nicht mehr finden. Und er sagte: Die Welt sieht mich von dann ab nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen. Nach der Auferstehung hat der Herr Jesus sich nicht den Ungläubigen offenbaren können, sondern nur denen, die an ihn gläubig geworden sind. Liebes Herz, wenn du möchtest, dass Jesus Christus sich dir als der Auferstandene wirklich persönlich offenbart, dann glaube von ganzem Herzen an ihn, und es soll geschehen im Namen des Herrn. Diese Zeugnisse sind überwältigend, und ich meine nicht, dass es Menschen gibt, die sich so weit vergessen würden und sagen: Ja, das hat man nun einfach so geschrieben. Männer Gottes, waren nicht Menschen, die mit Journalisten zu vergleichen wären, die manchmal eine Story schreiben. Männer Gottes, ob Propheten oder Apostel, standen unter der direkten Leitung und Inspiration des Heiligen Geistes und hatten eine Verantwortung Gottes auf sich ruhen. In dieser Verantwortung haben sie berichtet und geschrieben, damit die kommenden Generationen etwas in ihren Händen haben würden. Wir haben heute die Heilige Schrift, das Alte und das Neue Testament, was die Propheten und die Apostel im Namen des Herrn geredet haben, und dürfen es von ganzem Herzen und von ganzer Seele glauben. Jesus hat sich den Einzelnen und auch denen, die versammelt waren, geoffenbart. Die Formulierung des großen Apostels Paulus geht mir ganz persönlich zu Herzen. Er war ja der Mann, der in den Jahren, in denen Jesus mit seinen Jüngern über dieses Land zog, ob es Galiläa, ob es Samarien, ob in Jerusalem und wo immer auch. In diesen Jahren saß dieser Mann, der zu dem großen Apostel Paulus wurde, als Saulus von Tarsus zu den Füßen des Gelehrten Gamaliel. Und während Heilsgeschichte ihre Erfüllung genommen hatte, saß dieser Mann und hat studiert und studiert, hat die Schrift gelesen, ohne dass sein Lehrer überhaupt wusste, worum es geht. Man hat überall davon gesprochen, dass ein Prophet in Galiläa aufgetreten ist, dass die Blinden sehend werden und die Lahmen gehend, und dass die Tauben hören. Es war ein Gespräch unter dem Volke, denn Tausende und Abertausende wurden angezogen, nicht durch die Gestalt des Herrn, denn von ihm steht geschrieben, er hatte keine Gestalt oder Schöne, dass man seine begehrt hätte. So lesen wir es im Propheten Jesaja, im 53. Kapitel. Was war die Anziehungskraft? Es war die Kraft Gottes, die die Menschen dahin gezogen hat, wo göttliche Heilsgeschichte in Jesus Christus ihre Erfüllung gefunden hat. Aber Menschen saßen zu den Füßen anderer Menschen und haben die Schriftdeutungen und Auslegungen gehört, und das Wirken Gottes zog an ihnen vorüber, und sie hatten nicht begriffen, was Gott getan hat. Es war aus der Masse gesehen nur eine geringe Schar, die dem Herrn Jesus nachfolgte. Menschen, die ihn als den Messias erkannten, als den Erlöser, als den Retter ihrer Seele, als den Heiland der Welt. Paulus sagt, zu allerletzt aber ist er auch mir als einer Spätgeburt erschienen. Paulus, der die Zeit versäumt hatte, in der Herr Jesus auf Erden wandelte, hat tiefes Leid in sich verspürt. Wie gerne wäre er dabei gewesen, um mitzusehen und mitzuerleben, als der Herr Jesus 3,5 Jahre auf Erden wandelte und wirkte. Doch wie schon bemerkt, die Zeit zog an ihm vorüber, und er saß ja zu den Füßen Gamaliels. Wie mag er darüber nachgedacht haben, und die Vorwürfe sind in ihm aufgestiegen. Warum habe ich mich nicht selbst orientiert? Warum habe ich mich zurückhalten lassen? Weshalb bin ich nicht auch mit dieser Volksmasse gegangen, die diesem Heiland nachfolgte? Doch bei Gott gibt es kein zu spät, solange die Gnadenzeit noch ist. Eines Tages war dieser Mann unterwegs und plötzlich um die Mittagszeit erschien ihm ein helles Licht, das vom Himmel herabkam, das heller strahlte als die Sonne. Und als er aufschaute, wurde er blind, denn das Licht hatte ihn voll getroffen. Und er rief aus, wer bist du, Herr? Denn die Stimme des Herrn war erschollen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er war sich dessen gar nicht bewusst, dass er die Gläubigen verfolgte und damit Jesus Christus selber. Nun aber legt er Zeugnis ab und sagt, zu allerletzt ist er mir als der Spätgeburt erschienen und hat sich mir geoffenbart und hat mir das Apostelamt übertragen, dessen ich gar nicht würdig bin. Spät, aber nicht zu spät. Werte Freunde, wir müssen es betonen. Spät ist's an der Weltenuhr und die Gnadenzeit ist im Begriff zu Ende zu gehen. Menschen, die einen offenen Blick in diese Welt hineintun, wissen genau, es geht nicht mehr lange gut. Man weiß keinen Rat mehr. Ratlosigkeit, Verzweiflung, Aussichtslosigkeit verbreitet sich unter der Menschheit. Die Klügsten wissen die Antwort nicht mehr. Denn wenn ein Problem bewältigt zu sein scheint, tauchen andere Probleme wieder auf. Der Herr hat diese Zeit vorausgesagt und daran sollten wir das Ende der Gnadenzeit erkennen. Und wir leben in diesen abschließenden Tagen der Gnadenzeit und die Wiederkunft Jesu Christi steht ganz nahe bevor. Paulus, der große Mann, sagt, mir ist er zu allerletzt als der Spätgeburt auch erschienen. Ich, der Geringste unter den Aposteln und des Apostelamtes nicht würdig, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Lasst uns in Eile zu anderen Bibelstellen gehen, besonders zu dem Auferstehungsbericht. Ich möchte dazu aus dem Johannesevangelium, dem 20. Kapitel lesen. Am ersten Tage nach dem Sabbat aber ging Maria Magdalena früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grabe hin und sah, dass der Stein vom Grabe weggenommen war. Da eilte sie hin und kam zu Simeon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und sagte zu ihnen, man hat den Herrn aus dem Grabe weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und machten sich auf den Weg zum Grabe. Die beiden liefen miteinander, doch der andere Jünger lief ihm voraus, schneller als Petrus, und kam zuerst an das Grab. Als er sich nun hineinbeugte, sah er die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Nun kam auch Simeon Petrus hinter ihm her und trat in das Grab hinein. Er sah dort die leinenen Tücher liegen, das Schweißtuch aber, das auf seinem Haupt gelegen hatte, lag nicht bei den Leinentüchern, sondern für sich zusammengefaltet an einer besonderen Stelle. Jetzt trat auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grabe angekommen war, und sah es auch und kam zum Glauben, denn sie hatten die Schrift noch nicht verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. So gingen denn diese Jünger hin und wieder heim. Wir merken, dass selbst die Nachfolger Jesu, die Jünger, die Schrift in ihrer Erfüllung nicht ganz erfasst hatten. Sie haben nicht damit gerechnet, dass ihr Herr und Meister gekreuzigt werden musste. Sie haben die Schriftstellen, die von dem Weg, der zum Kreuze führte, übersehen und haben nur darüber nachgedacht, dass er seine Königsherrschaft aufrichten würde. Doch was hätte ihm die Königsherrschaft genutzt, wenn nicht Menschen da gewesen wären, um in dieser Königsherrschaft für immer zu sein? Ihr wisst, wenn der Heiland damals eine Königsherrschaft aufgerichtet hätte, dann wären Menschen wiedergekommen und gegangen. Jeder hätte einige Jahre in dieser Königsherrschaft sein können und dann wäre er wiedergegangen. Das Reich Gottes und die Königsherrschaft unseres Herrn ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ehe er diese Königsherrschaft aufrichten konnte, die für die Ewigkeit bestimmt ist, musste er für die Menschheit, die in dieser Königsherrschaft sein würde, die Voraussetzung schaffen, dass sie für ewig in dem Reiche Gottes sein könnten. Und hier kommen wir zu dem Punkt. Ein Mensch, der ewig leben möchte, muss ewiges Leben haben. Es ist unmöglich, dass ein Mensch ewig leben kann, ohne das ewige Leben vorher empfangen zu haben. Die Heilige Schrift sagt im Brief des Johannes, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben, und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Also musste Jesus Christus, der Sohn Gottes, von dem in 1. Johannes 5, Vers 20 geschrieben steht, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Er musste in unsere Menschengestalt hineinkommen. Das Ewige musste in das Zeitliche kommen, um dem Zeitlichen die Möglichkeit zu geben, in das Ewige hinübergehen zu können. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist an unserer Stelle gestorben. Wir alle sind sterblich. Er war unsterblich als der König der Könige und der Herr der Herren. Ist aber um deinet und um meinetwillen, um unsretwillen, aus Liebe zu dir und zu mir auf diese Erde gekommen und hat Menschengestalt angenommen, um so die Möglichkeit zu haben, uns das ewige Leben aus dem Himmel auf diese Erde zu bringen. Und deshalb die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Wir haben eine Hoffnung, die über das Grab hinausgeht, eine Hoffnung, die über die Zeit hinausgeht, eine ewige Hoffnung, weil der Ewige hinuntergekommen ist auf diese Erde und hat uns das ewige Leben aus Gnaden geschenkt durch den Glauben an Jesus Christus. So verstehen wir die Worte aus dem Johannesevangelium, dem 11. Kapitel, als der Herr Jesus an dem Grabe des Lazarus stand. Er kam, um ihn aufzuwecken, aber der Glaube an die Auferstehung war sehr schwach. Und plötzlich sprach der Herr Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stirbe. Das ist Evangelium. Das ist Wort Gottes. Darin liegt unsere Hoffnung verankert und das haben wir im Glauben aufgenommen. Und das Schöne dabei ist, es waren nicht nur Worte, denn Lazarus ist nicht im Grabe geblieben. Jesus Christus hat nicht nur gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er hat es bewiesen und Lazarus kam heraus. Werte Freunde, Jesus Christus ist nicht nur Mensch, er ist Immanuel, er ist Gott mit uns, er ist als Sohn Gottes offenbar geworden im Fleische, um uns, die wir Menschenkinder sind von Natur aus, um uns durch die Wiedergeburt zu Gottes Kindern zu machen. Von Natur aus ist jeder Mensch ein Menschenkind durch die irdische Geburt. Aber, so steht's geschrieben in 1. Korinther 15, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Und in Johannes 3 spricht unser Herr, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. So wie wir in diese Welt auf natürliche Weise hineingeboren werden und Menschenkinder sind, so möchte Gott den Samen seines Wortes in unsere Herzen hineinlegen und eine Wiedergeburt in dir und in mir schaffen, damit aus Menschenkindern Gottes Kinder werden können. So lesen wir es im Johannesevangelium im 1. Kapitel. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Heute in dieser Stunde kann aus einem Menschenkind ein Gotteskind werden, aus einer vergänglichen Kreatur ein Mensch, der ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus erhält. Wir sprechen ja über die heilsgeschichtliche Bedeutung. Und in die Heilsgeschichte ist die Menschheit einbegriffen. Aber wie wir schon am Karfreitag den Vergleich gezogen haben, Menschen schreiben ihre Geschichte, nachdem die Dinge schon geschehen sind. Gott hat die Heilsgeschichte schreiben lassen, Jahrtausende, ehe die Dinge geschehen sind. Durch die Propheten des Alten Testaments hat Gott 6.000, 5.000 und 4.000 Jahre im Voraus schreiben lassen, was durch Jesus Christus, unseren Herrn, geschehen würde. Das Neue Testament ist das Ergebnis des Alten. Es ist Erfüllung biblischer Prophetie, Heilsgeschichte, die vorausgesagt wurde, findet ihre Erfüllung und Verwirklichung in dem Zeitabschnitt des Neuen Testaments. Aber uns müssen die geistlichen Augen dafür geöffnet werden. Und das kann nur von Gott auskommen. Wir können nicht einander überreden oder überzeugen. Das wäre eine menschliche Sache. Und wir können in die Sache Gottes nichts Menschliches hineinbringen. Wir trauen es Gott zu, dass er durch seinen Geist in deinem und in meinem Herzen aus Gnaden das bewirkt, was er verheißen hat. Können wir alle glauben, dass Jesus Christus, unser Herr, gekreuzigt, begraben und am dritten Tage von den Toten auferstanden ist? Dann sagt einmal Amen. Amen. Jawohl, das ist die absolute Wahrheit. Und ich glaube, es war Paul Gerhard, der wohl gedichtet hat, Jesus lebt, mit ihm auch ich tot. Wo sind nun deine Schrecken? Wir dürfen von ganzem Herzen glauben, was die Heilige Schrift sagt. Denn in dem, was mit Christus geschah, sind wir einbegriffen. Wäre er nicht auferstanden, gäbe es auch für uns keine Auferstehung. Nun müssen wir mit diesem Teil zum Abschluss kommen, um uns dem Taufgottesdienst zuzuwenden. Begreifen wir es, dass es heilsgeschichtlich notwendig war, den von Gott getrennten Menschen, den Menschen, der sich selbst überlassen war, ohne Hoffnung für das ewige Leben. Aber dann lesen wir das Wort in Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Seligkeit liegt nicht in der Theologie, sie liegt nicht in einer Kirche, nicht in einer Religion, nicht in einer Glaubensgemeinschaft. Es steht geschrieben, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig werden. Es muss der lebendige, von Gott gewirkte Glaube in dein und mein Herz hineinkommen, damit wir von Herzen glauben können, wie die Schrift es gesagt hat. Werte Freunde, liebe Brüder und Schwestern, was bedeutet dir Golgatha? Wir sehen den Herrn Jesus vor unseren geistlichen Augen, dort ans Marterholz genagelt. Wir sehen ihn zwischen Himmel und Erde hängen. Weshalb? Wozu? Welch eine Bedeutung für dich und für mich? Du und ich, wir müssen des Todes sterben. Du und ich haben verdient, was über ihn gekommen ist, aber er hat deinen und meinen Platz eingenommen. Er hat deine und meine Schuld und Sünde getragen. Die Strafe, die mich und dich treffen sollte, war ja der Tod, denn der Tod ist der Sünde Sold, und Jesus hat unser aller Schuld und Sünde auf sich genommen und ging dort an das Kreuz, um für dich und für mich zu sterben. Und dafür will ich ihm ewig danken und seinen Namen preisen, dass er mich nicht so gelassen hat, wie ich war, sondern hat sich meiner erbarmt und hat seine Liebe in der Weise kundgetan, dass er herabgekommen ist. Er hat seine Arme ausgebreitet, nicht zusammengefaltet, ausgebreitet, um dich und mich willkommen zu heißen, um dich und mich zu empfangen, der ganzen Welt sind seine Arme ausgestreckt und ausgebreitet. Was machst du mit Jesus? Wer ist er für dich? Nur irgendjemand, der kurz aufgetreten und ihm dann ein Ende bereitet wurde? Nein, werte Freunde, das mag er für manche sein, die sich gegen ihn auflehnen, aber für einen gläubigen Menschen ist er der Herr der Herrlichkeit, der König aller Könige, der seine Gottheit abgelegt hat und Mensch geworden ist um der Menschheit willen, der Sohn Gottes unter der Menschheit geoffenbart, um die Menschheit zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Wer kann daran vorübergehen? Wer kann es hören, ohne dass es ihm zu Herzen geht? Die Erlösung hat einen teuren Preis gekostet, nicht mit Silber oder Gold, nicht mit Werten dieser Welt, sondern mit dem heiligen und teuren Blute des Lammes Gottes ist dein und mein Preis für die Erlösung bezahlt worden. Wer will noch länger daran vorbeigehen? Mögen wir, wie Paulus sagen können, mir hat er sich zu allerletzt geoffenbart. Schon vielen hat der Herr sich durch die Zeitspanne des Neuen Testaments geoffenbart. Wir leben nun am Ende der Gnadenzeit, in den letzten Tagen vor der Wiederkunft Jesu Christi. Uns will er sich jetzt offenbaren, dir und mir. Werte Freunde, schauen wir nicht nur auf uns selber, auf unser Versagen, auf unsere Sünden, auf das alles, was wir verkehrt getan haben. Dann könnten wir im Erdboden versinken und uns nicht mehr wiedersehen lassen. Wenn unser Leben vor Gott aufgedeckt wird, dann kann keiner vor ihm bestehen. Aber eins darf ich euch sagen, das Blut des Lammes Gottes ist geflossen, um deine Sünde zu sühnen und zu vergeben, um dich weißer zu waschen als frisch gefallener Schnee. Gott spricht in seinem Wort, ich will ihrer Sünde nicht mehr gedenken und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und Jesus, unser Herr, spricht, als er das Passamahl mit seinen Jüngern feierte und das Brot in seine Hände nahm, um es zu brechen. Und dann sagt er mit Bezug auf das Blut, dies ist das Blut des Neuen Testaments, das Blut des Neuen Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Sein Blut ist vergossen worden, damit deine und meine Schuld und Sünde getilgt werden kann. Freunde, er ist auferstanden. Halleluja! Er hat dem Tode die Macht genommen. Jesus lebt, das dürfen wir sagen. Und es ist eine absolute Tatsache. Nicht nur, weil es in der Bibel geschrieben steht, obwohl das die Grundlage ist, aber er hat sich uns in mancherlei Weise als der Lebendige offenbaren können. Viele von uns können Zeugnis davon ablegen, dass der Herr sich uns geoffenbart, uns geführt und geleitet, durch sein Wort zu uns geredet und in mancherlei Hinsicht seine Segnungen aus Gnaden geschenkt hat. Heute möge er sich dir offenbaren, damit auch jeder Einzelne, der dieses Erlebnis noch nicht gemacht hat, es doch machen würde. Freunde, warum betonen wir es so? Die Ewigkeit ist ja ohne Ende. Und die Frage ist, wo wirst du die Ewigkeit zubringen? wo wirst du sein in der Ewigkeit? Es gibt nur zwei Möglichkeiten, nur zwei Orte, an die man gehen kann. Der Ungläubige geht zu einem Ort und der Gläubige zu einem anderen. Jesus, unser Herr, spricht im Johannesevangelium, dem 14. Kapitel, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und komme dann wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Er sprach damals und er spricht heute zu seinen Jüngern. Jünger sind Schüler. Es ist das gleiche Wort. Menschen, die sich zu den Füßen Jesu setzen können und von ihm lernen und ihm nachfolgen. Heute ruft er dich und sagt, folge mir nach. Heute spricht er ganz persönlich zu dir und sagt, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Oh, wie gut meint es Gott mit dir und mit mir, mit uns allen. Er möge sein Wort an uns segnen. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil und lesen dazu aus dem Matthäus-Evangelium, dem 28. Kapitel, die letzten Verse. Matthäus Kapitel 28, hier lesen wir von Vers 16. Matthäus 28, von Vers 16. Die 11 Jünger aber begaben sich nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn erblickten, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber hegten Zweifel. Da trat Jesus herzu und redete sie mit den Worten an, mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern aus allen Völkern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Und wisset wohl, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Nun, hier haben wir den Missionsbefehl, der in Markus 16 noch ausführlicher wiedergegeben wird. Aber um Zeit zu sparen, vielleicht lese ich daraus nur den bedeutsamen Vers, damit wir begreifen, wozu und für wen eine biblische Taufe in Frage kommt. Hier in Markus 16 lesen wir von Vers 14. Später aber offenbarte er sich den 11, als sie bei Tische saßen, und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten, keinen Glauben geschenkt haben. Darauf sagte er zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da gläubig geworden ist und sich hat taufen lassen, der wird selig werden. Wer aber ungläubig geblieben ist, wird verurteilt werden. Das sind die Worte unseres Herrn. Auch wenn man sie hier abändern wollte, Gott wird tun, was er gesagt hat. Also, die biblische Taufe wird Glaubenstaufe genannt, weil es sich um Menschen handelt, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Wir taufen erst Menschen, die eine persönliche Entscheidung für Christus getroffen haben. Ob sie 12 Jahre sind oder 20 oder 50 oder 80, spielt keine Rolle. Aber nicht Kinder, nicht Säuglinge, nicht Menschen, die noch nicht einmal wissen, wer Vater oder Mutter ist oder wie sie selber heißen oder überhaupt etwas begriffen haben, sondern Menschen, die die Predigt des Evangeliums gehört, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, die in ihm den Erlöser sehen, den, der am Kreuz auf Golgatha ihre Schuld und Sünde gesühnt hat. Nur Menschen, die ihre Vergebung von Gott im Glauben angenommen haben. Ja, ihr mögt sagen, wie geschieht das überhaupt, werte Freunde? Es ist eigentlich sehr einfach, aber da kann einer dem anderen nicht zeigen, wie es geschieht. Der Geist Gottes muss es an jedem Einzelnen bewirken. Gewöhnlich ist es so, dass unter der Verkündigung des Wortes Gottes der Heilige Geist an den Herzen zu wirken beginnt und man stellt fest, dass man von Gott irgendwie getrennt ist, dass man keine Beziehung und keine eigentliche Verbindung zu ihm hat. Man stellt fest, dass irgendwie zwischen uns und Gott etwas steht. Es ist die Sünde, es sind die Übertretungen, es ist der Unglaube und mancherlei Dinge in unserem Leben. Und dann kommt eine gewisse Reue über den Menschen. Dann hält er Einkehr, dann findet er zu sich selber und spricht fast mit sich selber und sagt einem, ja, ich habe versagt. Ich bin ein Sünder, ich habe nicht recht getan. Plötzlich beginnt man mit sich selber, aber dabei bleibt es nicht. Wenn man sich erkannt hat in der Gegenwart Gottes und so dem Geiste Raum gibt und zunächst mal, wenn ich so formulieren darf, ein Selbstgespräch führt und dem Herrn sagt, oh, es so ist es mit mir und so weiter, plötzlich ändert sich das. Man bleibt nicht in diesem Zustand. Plötzlich kommt einem der Herr zu Hilfe. Und es scheint, als ob in unserem Herzen eine Stimme sagt, du brauchst in diesem Zustand nicht zu bleiben. Es hat jemand deinen Platz eingenommen. Obwohl wir von Gott wirklich verurteilt sind, genauso gut sind wir freigesprochen durch Golgatha. Aber zunächst muss die Verurteilung uns treffen, sonst nützt uns der Freispruch überhaupt nichts. Wenn ich heute zu einem von euch, die ihr auf freiem Fuße seid, sagen würde, ihr seid von heute ab frei, dann würdet ihr mich anschauen und sagen, ja, wir sind doch gar nicht im Gefängnis gewesen. Aber wenn man hier in die Untersuchungshaft oder in irgendein Gefängnis geht und dort Menschen trifft, die lebenslänglich verurteilt sind und dann hineinkommt, wie es ja einmal von dem Präsidenten Washington berichtet wird, der nur mit seiner Hand geschrieben hat, ich verzeihe diesem Manne, er ist auf freien Fuß gesetzt, obwohl er lebenslänglich bekam. Was meint ihr, welch eine Bedeutung das für den Menschen hat, der ein Urteil gehört, der eine Strafe bekommen, der lebenslänglich da in Haft sein müsste und plötzlich öffnet sich die Gefängniszelle, die Tür geht auf und es wird ein Schreiben überbracht. Du namens so und so, dir ist vergeben worden. Hier ist die Unterschrift von dem höchsten Richter, meinetwegen aus Karlsruhe, vom Bundesgerichtshof. Was würde das für den Menschen bedeuten, der lebenslänglich bekommen hat? Werte Freunde, lasst mich dieses Beispiel auf den geistlichen Bereich übertragen. Gott ist der ewige Richter. Und bei ihm haben wir tatsächlich die Verurteilung bekommen. Ganz gleich, ob wir viel gesündigt oder wenig oder manche meinen ja gar nicht gesündigt zu haben. Sie sagen einfach, ich habe keinen Tod geschlagen und so weiter. Freunde, wir sind in Sünden geboren. Wir sind als Sünder in diese Welt hineingekommen. Und das Urteil Gottes lastet auf uns. Aber diese Verurteilung soll von uns genommen werden. Deshalb schreibt Paulus in Römer Kapitel 8, so ist nun keine Verurteilung mehr für die, die in Jesus Christus sind. Ich habe heute gemäß dem Worte Gottes die Befugnis und den Auftrag als Verkündiger des Evangeliums, euch allen, die ihr spürt, dass die Verurteilung Gottes auf euch lastet, dass ich euch im Namen des Herrn sagen darf, ihr seid frei gemacht worden, ihr seid erlöst. Auch für euch hat sich die Tür des eigenen Gefängnisses geöffnet. Ihr seid begnadigt worden. Ihr dürft herauskommen durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Zurück zu unserem Text, der die Taufe betrifft. Darum geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern aus allen Völkern, lehret sie alles halten, und tauft sie. Wir wissen, Gott hat sich im Neuen Testament als Vater, Sohn und Heiliger Geist geoffenbart. Im Himmel ist er Vater und deshalb beten wir, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter. Auf Erden hat er sich im Sohne geoffenbart und der Sohn Gottes hat im Johannesevangelium im 14. Kapitel zu Philippus gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ihr müsst euch das so vorstellen, Gott ist seinem Wesen nach Geist und hat sich in einer sichtbaren Gestalt geoffenbart, obwohl er zur gleichen Zeit als Geist bestehen geblieben ist. Und durch den Geist wirkt er heute in deinem und in meinem Herzen. In der Apostelgeschichte ist dann der Missionsbefehl ausgeführt worden und man hat begriffen und erkannt, dass Jesus Christus dieser Name ist, in dem alles Heil, ja unsere Rettung, alles, was uns von Gott geschenkt wurde, das finden wir in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Lasst uns dazu aus Apostelgeschichte, dem 2. Kapitel von Vers 37 hören. Eigentlich wollte ich einen Teil der Predigt des Petrus, die er am Pfingsttage gehalten hat, noch lesen, aber die Zeit ist sehr schnell vorgerückt. Lasst uns Vers 37 lesen. Als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz, und sie wandten sich an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage, was sollen wir tun, werte Brüder? Da antwortete ihnen Petrus, tut Buße und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die noch fern stehen, so viele ihrer der Herr unser Gott berufen wird. Auch noch mit vielen anderen Worten redete er ihnen eindringlich zu und ermahnte sie, lasst euch aus diesem verkehrten Geschlecht erretten. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und so kamen an jenem Tage etwa 3000 Seelen hinzu. Es war ein großes, ein gewaltiges Ereignis. Wir wären heute nicht die einzigen, die gläubig werden, die hinzugefügt werden. Es sind Tausende und Abertausende vor uns gewesen. Aber wenn Gott uns die Gnade schenkt, wollen auch wir hinzugetan werden. Ob Einzelne, ob Massen, ob 10, ob 20, ob 100, ob 1000, spielt keine Rolle. Ich kann mich an einen Taufgottesdienst, weil gerade unser Freund aus Indien hier ist, sehr gut erinnern. Da habe ich an einem einzigen Sonntagnachmittag 129 Menschen getauft, die gläubig geworden sind. Als das hinter mir war, könnt ihr euch ja vorstellen, dass meine physische Kraft auch erschöpft war. Ich hatte also ein großes Vorrecht, in aller Welt das Evangelium zu verkündigen, und es kommt mir fast vor, als erfüllten sich die Worte des Herrn. Ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Hause, in seiner Stadt, in seinem Lande. Man muss erst in ein anderes Land kommen, je weiter, je besser, um dort die Menschen ansprechen zu können. Wenn ich überlege, dass viele Tausende, ja bis zu 8000 Menschen, eine Masse, ein Heer, das sich gelagert hatte, um das Wort des Herrn zu hören. Aber wir nehmen alles so, wie es kommt. Aus der großen Masse ruft Gott vielleicht genauso viele heraus wie aus einer kleinen Menge. Das können wir absolut nicht bestimmen und auch nicht beeinflussen. Aber eins wissen wir, Gott ruft. Heute ruft er dich. Heute spricht er zu dir. Als Petrus damals diese erste Predigt hielt, waren die Zuhörer so überwältigt. Es war ja gerade die Ausgießung des Heiligen Geistes geschehen. Ganz Jerusalem war in Bewegung. Ihr wisst ja, dass damals die Menschen anders reagierten als heute. Heute lesen sie eine Sache in der Zeitung und dann denken sie kurz darüber nach und dann wird die Zeitung in den Papierkorb geworfen und man geht zur Tagesordnung über. Damals war es anders. Wenn irgendwo etwas geschah, dann haben die Menschen einfach den Weg gefunden, sie sind hingegangen, um wenigstens zu hören und zu sehen, was dort geschieht oder geschah. Und das Schöne ist, sie blieben bis zum Schluss der Predigt, denn die Predigt hatte sie erfasst. Ich hatte heute Vormittag nicht die Möglichkeit, mit einem besonderen Nachdruck zu sprechen. Ich bin physisch dazu noch nicht ganz in der Lage. Aber der Nachdruck soll ja auch durch den Geist in dem Worte Gottes selber sein. Denn nicht mit großer Redeweisheit oder Überzeugungskraft menschlicher Herkunft, sondern durch den Heiligen Geist sollen wir von Gott aus überzeugt werden. Dennoch wage ich es zu sagen, dass Gott heute das Gleiche zu tun vermag, was er damals getan hat. Und hier steht ja, wie wir gelesen haben, als sie das hörten, ging es ihnen wie ein Stich durchs Herz. Es ging nicht in ihr Intellekt, nicht in den Kopf. Die Predigt ging ihnen zu Herzen. Und weil sie ihnen zu Herzen ging, haben sie mit dem Herzen reagiert. Werte Freunde, wir müssen Gott gegenüber mit dem Herzen reagieren. Er spricht im Propheten Hesekiel: Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Er will nicht unseren Kopf. Den können wir für viele Dinge gut gebrauchen. Gott will dein und mein Herz. Er will das Innerste deines Seins. Er will dich selbst. Und hier war es der Fall. Das Wort ging ihnen wie ein Stich durchs Herz und sie wandten sich an Petrus und die anderen Apostel mit der Frage, was müssen wir tun, liebe Brüder? Und die Antwort lautete, tut Buße. Darüber haben wir schon gesprochen. Es ist eine Reue, die über uns kommt, von Gott gewirkt. Und dann ist der nächste Schritt die Taufe, die wir ja gleich alle in wenigen Minuten miterleben werden. Und als nächstes kommt dann die Bestätigung von Gott über den Gläubigen, dass er mit Heiligem Geist erfüllt wird. Welch eine Gnade! Zusammenfassend dürfen wir doch sagen, Gott hat uns in Christus das Gnadenangebot gemacht, das ewige Leben geschenkt, Vergebung all unserer Schuld und Sünde. Wer dieses Gnadenangebot Gottes nicht annimmt, der soll sich später nicht beklagen, wenn er irgendwo landet, wo er nicht hätte landen wollen. Und Freunde, wenn wir meinen, dass wir nach eigener Fassung selig werden können, das geht auch nicht. Wir wollen zu Gott und wir möchten den Anordnungen, die er in seinem Worte gegeben hat, Folge leisten, um bei ihm zu sein. Wir müssen den richtigen Weg beschreiten. Und es gibt viele Wege, die nach Rom oder sonst wo führen mögen. Es gibt nur einen Weg, der zu Gott führt, der in die Herrlichkeit Gottes, der in den Himmel führt. Und Jesus, unser Herr, spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. An Jesus führt kein Weg vorbei. Er ist der Weg. Zu ihm müssen wir kommen. Ihm müssen wir folgen, wenn wir zu Gott in die Herrlichkeit eingehen wollen. Freunde, heute liegt es an euch, die Entscheidung zu treffen. Möge sie in rechter Weise getroffen worden sein, eine Entscheidung für Zeit und für die Ewigkeit. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und heiliger Name. Amen. Ich darf darum bitten, dass wir zum Gebet aufstehen. Mögen wir jetzt diese wenigen Augenblicke dazu nutzen, Einkehr zu halten. Und wenn es euch geschenkt ist, und wenn es auch nicht laut sagt, so spricht es leise in euch hinein. Herr, auch ich möchte glauben. Ich möchte nicht verloren gehen. Ich möchte selig werden. Hilf mir, sei mir gnädig, vergib meine Schuld und meine Sünde. Die Heilige Schrift sagt, sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den Gott verleiht. Und Paulus sagt an einer Stelle, dass er der Größte unter ihnen war. Dasselbe kann ich und manch andere auch sagen. Aber dabei bleiben wir nicht stehen. Uns ist Heil widerfahren, die Gnade Gottes ist in unser Leben getreten und triumphiert über dem Gericht. Wir sind freigesprochen, wir waren verurteilt. Der Zorn Gottes hatte uns getroffen, weil wir uns der Übertretungen schuldig gemacht haben. Doch in Christus hat Gott uns sein Angesicht in Liebe zugewandt. Wende dich ihm heute zu. In Christus ist deine Begegnung mit Gott. Manche suchen Gott in der Natur, manche in einer Religion, manche in Meditation, jeder auf seine Art. Freunde, ihr könnt Gott nur da finden, wo er sich wirklich geoffenbart hat Und das ist einzig und allein in Jesus Christus. Gott ist Schöpfer. Er hat alles ins Dasein gerufen. Aber ihr könnt Gott in keinem Baum finden. Ihr könnt seine Herrlichkeit, die Pracht, die er geschaffen hat, die könnt ihr mit Augen sehen. Aber Gott hat sich in Christus, deinem Herrn und meinem Herrn, unserem Erlöser, geoffenbart. Schaut heute auf ihn und werdet errettet, alle Enden der Erde, so schreibt es Paulus in den Römerbriefen. Während wir die Häupter geneigt und die Augen geschlossen haben und so im stillen Gebet vor Gott verharren und niemand umherschaut, auch ich werde nicht aufschauen. Es soll eine Sache zwischen jedem Einzelnen und Gott sein. Würdet ihr jetzt die Hand erheben zu Gott? Niemand soll es sehen. Er sieht es. Er weiß es, wie ihr es meint. Möge Gott euch diesen Entschluss ins Herz hineingeben und auch die Tatkraft, ihn auszuführen, einfach die Hand im Glauben zu heben zu Gott im Himmel als Zeichen, dass ihr euch ihm weihen möchtet und euer Leben ihm von jetzt an gehört. Lasst uns gemeinsam diesen Chorus noch einmal singen. Und vielleicht darf ich dann darum bitten, dass wir unsere Hände ein wenig erheben zu unserem Gott und zu ihm aufschauen im Glauben, obwohl wir die Augen dabei geschlossen haben. Es ist die Anbetung im Gesang. Vater, im Gebet kommen wir zu dir, o Gott. Du bist heilig und wir können nicht einfach zu dir kommen, als sei nichts geschehen. Wir müssen durch Jesus Christus, unseren Herrn, zu dir kommen, indem du dich uns zugewandt und geoffenbart hast. Er ist unsere Erlösung und Versöhnung. In ihm haben wir das Heil, die Vergebung und die Gnade empfangen. O Gott, von ganzem Herzen danke ich dir für das teure und heilige Evangelium, für die frohe Botschaft des Heils, die jedem Menschen angeboten wird. Treuer Heiland, ich habe keinen Einfluss auf irgendjemanden, aber du, o Herr, du kannst jeden Einzelnen lenken, führen und leiten. Und darum bitten wir gemeinsam in dieser Stunde, neige dich uns zu, o Herr, offenbare dich uns, wie du dich den 500, der Maria, den Aposteln und dem Paulus geoffenbart hast, geliebter Herr, du bist auferstanden, du lebst und redest und wirkst noch heute. Wir kommen zu dir im Glauben. Möge dein Wort nicht leer zurückkommen, sondern ausrichten, wozu du es gesandt hast. Segne auch diejenigen, die sich taufen lassen werden, die ihr Leben dir übergeben haben. Du hast sie gerufen und sie sind deinem Ruf gefolgt. Segne sie in ihrer Nachfolge. Gib ihnen alles, was sie benötigen. Mögen sie nun den Bund eines guten Gewissens mit Gott schließen durch die Taufe. Anbetung und Ehre sei dir, treuer Gott im Himmel, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.